Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt. Hi Urs.
Hi Tobi.
Urs, wir müssen heute ganz vorsichtig und nicht zu laut einsteigen, weil wir wollen unsere Zuhörer nicht aufschrecken. Nachdem hier wochenlang nur Classic-Folgen erschienen sind, dürfen wir echt nicht übertreiben jetzt hier. Ganz vorsichtig und behutsam.
Meinst du, sie kennen uns noch?
Ich weiß es auch nicht so richtig.
Müssen wir jetzt flüstern?
Ein bisschen Angst habe ich.
Ja, Tobi ist schon ganz nervös. Aber ja. Er hat mich wirklich motiviert die letzten Wochen. Es lag tatsächlich an mir, weitestgehend.
Das passiert manchmal.
Ja, sorry dafür. Aber wir haben uns wieder ein paar Perlen rausgesucht. Ich glaube, die nächsten Wochen werden spannend. Jetzt mal gucken.
Jetzt versprichst du hier große Dinge.
Ja, das ist meistens so, dann wird es schwierig mithalten. Nein, Spaß beiseite.
Nächste Woche erscheint ja wieder die Classic-Folge.
Jetzt haben wir erstmal 2 Wochen Zeit. Ja, heute haben wir was Tolles.
Ja, heute kümmern wir uns um ein Thema, wo wir eigentlich auch immer mal wieder Sonderfolgen rausbringen. Immer mal wieder ist übertrieben, aber wir wollen uns heute mal das Thema Fraud annehmen und dolose Handlungen, wie es so schön heißt. Und ja, wollen uns da mal ein bisschen durch die Prüfungswelt schlängeln und schauen, was der Prüfungsstandard eigentlich zu dolosen Handlungen sagt und von uns WPs verlangt.
Ich werde auch dann die Situation nicht vergessen, Tobi, auf einem unserer ehemaligen Mandate ist, als wir mal da haben, Checkliste um Checkliste bearbeitet, Dokumentation um Dokumentation eingefertigt. Ja. Dann kam mal der große Partner rein und hat dann gesagt, dass er das Fraud-Template ausgefüllt hätte. Dann haben wir gesagt, ja, wir beide und so weiter. Dann hat er gesagt, sag mal, haben Sie das nicht am Fraud Triangle ausgerichtet, die Dokumentation? Und haben uns völlig entsetzt angeschaut und haben, nee, was ist denn das Fraud Triangle? Da hat er die Augen aufgerissen und hat gesagt, das müssen Sie lesen, das müssen Sie verstehen, das brauchen Sie für den WP-Examen. Also sehr kurz gesagt, war es genau so. Ich weiß gar nicht, hast du es danach angeschaut?
Bestimmt.
Falls du zuhörst. Genau, also das Fraud Triangle begleitet uns jetzt schon seit einigen Jahren und heute werden wir uns das mal genauer anschauen.
Genau.
Und plus, was natürlich auch spannend ist, das Thema war ja mündliches Thema im Prüfungsfachwirt.
Ja.
War zumindest mal so zumindest ein teilweise.
Teilweise. Und Vorträge gab es dazu. Wir wissen es aus Erfahrung im Unternehmen. Genau.
Genau. Okay.
Gut. Jetzt steigen wir erstmal ein und überlegen uns oder müssen erstmal überlegen, was sind eigentlich diese, ich fand diesen Begriff dolose Handlung, als er aufgetaucht ist, weiß ich nicht, das ist irgendwie ein ganz komischer Begriff.
Das sagt man halt nicht, gell?
Nee, also nicht. Aber es ist der Begriff, der sowohl in den Prüfungsberichten, in den Auftragsbestätigungsschreiben, natürlich im ISA selber drinsteht und der einfach die deutsche Übersetzung letztendlich für Fraud ist, ja, den irgendwie gefunden wurde in den Prüfungsstandards. Und die Prüfungsstandards sagen erstmal, dass wir, wenn wir prüfen, unterscheiden müssen, wenn wir Fehler identifizieren, ob es sich um sogenannte Irrtümer, also Fehler handelt, oder ob es tatsächlich dolose Handlungen sind, Betrug, Fraud. Genau. Was ist der Unterschied? Das eine wird bewusst getan, ja, das ist dann die dolose Handlung, da steckt irgendwie eine Absicht dahinter. Und das andere ist einfach ein unbewusster Fehler, entweder ich war irgendwie abgelenkt, ich wusste es vielleicht nicht besser. Das sind dann einfach die Irrtümer, die in einem Jahresabschluss vorkommen können. Genau.
Ich hörte gespannt zu, Tobi.
Okay, dann mache ich mal noch ein bisschen weiter.
Bin mal gespannt, was sonst noch so kommt.
Bei den dolosen Handlungen. Also, beziehungsweise machen wir mal so, ich merke es mir immer, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal verraten, dass eine Kollegin das immer so erklärt, unseren Neueinsteigern hier, und ich habe es irgendwann übernommen. Die Irrtümer sind nämlich der Montagmorgenfehler. Ja, ich komme vom Wochenende, habe irgendwie gefeiert, bin noch ein bisschen vielleicht angedüdelt, bin noch nicht so ganz gut und buche irgendwas vor mich hin und dann ja, passt halt einfach nicht. Und die dolosen Handlungen sind die Freitagabendfehler. Ja, es ist ein bisschen schummrig und dunkel und niemand ist mehr im Büro. Und ich kann mal betrügen und schön 100 Euro auf mein eigenes Konto überweisen oder so. So merke ich es mir immer. Es gibt Irrtümer. Montagmorgen, dolose Handlungen, Freitagabend. Hat alles seine Zeit.
Okay. Das ist ja immer genial, wenn man diese Journal Entry Testings Analytics macht. Da steht ja auch immer drin, man soll am Wochenende schauen, ob der Geschäftsführer hohe Beträge gebucht hat.
Genau.
Ja, ich kenne keinen Geschäftsführer, der erstens buchen kann. Nein, Spaß beiseite. Der betrügt und dann bucht er noch am Wochenende am Samstag 1 Million Euro irgendwo
hin. Das stimmt.
Aber ja, nee, richtig. Und dann unterscheidet man ja noch die bewussten Fehler.
Genau.
In zwei Kategorien.
Ja, richtig. Und da kann man einmal manipulieren. Das heißt, ich, ja, lege die Rechnungslegung einfach falsch aus und interpretiere die falsch. Ja, das ist jetzt aber nicht unbedingt irgendwie ein Geldabfluss, der da passiert oder dass irgendwas geklaut oder gestohlen wird, sondern ich bilanziere letztendlich falsch. Oder Vermögensschädigungen, das ist dann wirklich, dass ich greife in die Kasse rein, ziehe 100 Euro raus und nehme die mit. Oder ja, ganz der Extremfall, ich würde irgendwie das ERP-System manipulieren und jedes Mal, wenn eine Ausgangsrechnung beglichen wird, dann geht ein Euro noch auf mein Bankkonto, dann wäre das mit Sicherheit auch eine Vermögensschädigung.
Ja, ich glaube, du sprichst ganz gut an. Wenn man es wirklich in Gruppen zuordnen muss im Unternehmen, würde man sagen, die Manipulation kommt tendenziell eher von der Leitungsebene. Ja. Mhm. In der Regel hängt es dann zusammen mit irgendwelchen Boni oder ähnlichen Themen. Wir werden noch kleiner mal drauf zu sprechen zu kommen. Während so eine Vermögensschädigung immer der IT-Leiter ist. Jetzt immer wieder Ärger von deinem
Der Mörder Bruder. Ist immer der Gärtner.
Genau. Genau. Und das oder IT-Leiter oder Buchhalter, die Gelder irgendwie von links nach rechts oder aufs eigene Konto überweisen, weil die wenigsten Geschäftsführer würden jetzt wegen, ich sag mal, 2000 Euro den Job riskieren. Und so kann man das eigentlich ganz gut zuordnen.
Ja. Jetzt können wir mal testen, ob mein Bruder noch zuhört oder ob er irgendwann ausgestiegen ist bei den Folgen.
Ich bin mal sehr gespannt, ja.
Gut. Okay. Und was müssen wir im Hinterkopf behalten? Das sagt auch der Standard nochmal ganz klar. Das sagt natürlich auch das Gesetz. Was ist das Ziel unserer Prüfung? Es ist erstmal nicht, dass wir dolose Handlungen, dass wir Fraud identifizieren. Ja, also wir müssen nicht aktiv irgendwie nach Fraud suchen. Aber wir müssen unsere Prüfung so auslegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße mit wesentlicher Auswirkung auf die VfE-Lage mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Ja, also wir müssen, wenn wir im Rahmen unserer normal durchgeführten Prüfung irgendwelche Anzeichen für dolose Handlungen identifizieren, müssen wir dem natürlich nachgehen und müssen auswerten, ob das wesentliche Auswirkungen oder irgendwelche Berichterstattungspflichten auslöst.
Ja, also ich sag mal so, wenn jetzt ein Mitarbeiter eine Klopapierrolle klaut, dann ist es kein Prüfungsziel von uns.
Nein.
Es ist auch nicht, wenn irgendein Mitarbeiter Paletten klaut,
ja,
ein Prüfungsziel von uns. Hatte ich tatsächlich auch eine Diskussion mit einem Geschäftsführer, da hatten die so einen ähnlichen Fall. Dann hieß aber, ja, okay, warum haben sie das denn nicht gesehen? Dann habe ich ihn gefragt, ja, warum er das denn nicht gesehen hätte. Dann hat er gesagt, die Beträge sind viel zu klein. Dann habe ich zu ihm gesagt, sehen Sie, und Sie sehen es tagtäglich, während wir es nur einmal im Jahr sehen. Es ist einfach kein Prüfungsziel von uns. Ja. Und das ist auch wichtig, das dann nochmal wieder zu betonen, weil ja, so Kleinigkeiten passieren. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man danach fragt und dann versucht, da die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Aber wenn jetzt einer eine Klopapierrolle mitnimmt, dann nimmt er sie halt mit und das hätte jetzt wenig Auswirkungen auf den Testdatus.
Und vor allem bedeutet es auch, dass ihr nicht bei jeder PDF-Datei, bei jeder Rechnung, die ihr bekommt, quasi erstmal davon ausgehen müsst, dass das jetzt irgendwie in Photoshop zusammengeschustert war und eine falsche Rechnung ist.
Oder mit KI.
Oder mit KI, ja. Ganz, ganz interessantes Thema natürlich in dem Zusammenhang. Aber wenn es jetzt natürlich Anzeichen gibt, ja, dass da was manipuliert wurde, dass Unterschriften irgendwie reinkopiert wurden in digitalen Bildern oder KI generiert wurden, ja, dann müssen wir dem nachgehen. Aber ja, jetzt, es wäre mit Sicherheit überreagiert, mit jeder PDF-Datei zum Geschäftsführer zu rennen und zu sagen, ihr betrügt mich hier.
Ja.
Dann ist auch was falsch gelaufen.
Genau. Der nächste Abschnitt würde gerade noch kurz um das Thema Verantwortlichkeiten gehen. Das fand ich auch ganz spannend. Als ich damals BP geschrieben habe, gab es ja diesen neuen Bestellungsvermerk in Anführungszeichen. So neu ist er jetzt ja auch nicht mehr. Und da wurde wirklich, oder ist jetzt ganz klar getrennt, wer für was verantwortlich ist. Und da steht es auch drin, das kann man immer wieder nachlesen, wenn man da irgendwie Futter braucht in den Abschlussbesprechungen. Übrigens auch ein kleiner Tipp. Es hilft manchmal, den Bestellungsvermerk zu lesen, um zu gucken, was man eigentlich machen sollte.
Was man testiert.
Genau, was man so testiert. Genau, und die vorrangige Verantwortlichkeit liegt klar bei den für die Überwachung Verantwortlichen, those charged with governance, und dem Management, die dann aufpassen müssen, dass da eben nichts passiert. Und wir als WP haben erstmal nur die Verantwortung, wesentliche Fehler oder Unrichtigkeiten, die eine wesentliche Auswirkung haben, auf die VfE-Lage zu identifizieren. Mehr nicht im ersten Schritt. Wenn wir natürlich Hinweise bekommen, dass dort was ist, dann müssen wir schon nachgehen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht das Prüfungsziel, die Klopapierrolle zu identifizieren.
Und das wäre damit auch die richtige Antwort an deinen Geschäftsführer gewesen, als der dir vorgeworfen hat, dass du die Klopapierrolle nicht entdeckt hast. Mhm. Er war damals verantwortlich.
Damals war er Senior.
Er war verantwortlich für die Klopapierrolle. Und alles andere ist zweitrangig erstmal.
Ja.
Genau. Nachdem wir die Verantwortung geklärt haben, wollen wir jetzt natürlich ein bisschen tiefer eingehen. Was müssen wir denn als Wirtschaftsprüfer und als Wirtschaftsprüfungsteam, als Abschlussprüfer beachten, so im Rahmen der Prüfung? Und der erste Punkt, den der Prüfungsstandard da sagt, was wir als Prüfer beachten sollten, finde ich immer ganz, ganz witzig, weil es irgendwie griffige und doch schwammige Begriffe sind. Wir müssen unsere kritische Grundhaltung bewahren.
Eine ewig währende Diskussion, was ist die kritische Grundhaltung? Ja,
seit einigen Jahren auch definiert in der, jetzt muss ich aufpassen, ob in der WPO eine Berufssatzung, eins von beiden.
Ich meine WPO.
Ja, belehrt uns eines Besseren, wenn ihr es wisst. Aber klar, es ist natürlich, wir müssen immer unsere kritische Grundhaltung bewahren, so rum. Und wenn es zum Thema dolose Handlung kommt, ist das natürlich ja schon ein wichtiges Instrument irgendwie, dass man nicht alles glaubt, weil derjenige, der betrügt, wird natürlich das erzählen, was du als Prüfer hören willst. Aber auch da ist natürlich das Gleiche wie mit den gefälschten Rechnungen. Kritische Grundhaltung heißt nicht, dass man alles anzweifelt und niemandem mehr was glaubt.
Ja. Ja, wichtig ist, man darf ja auch den Auftrag nur annehmen, wenn man der Ansicht ist, dass der irgendwie integer ist, der Gegenüberliegende, und da muss man schon auch aufpassen. Ja, ja. Und ich denke, das ist auch einfach so der Grundsatz, mit dem man arbeiten sollte. Immer hinterfragen, ob das sinnvoll ist, ob das sein kann, was der da sagt, aber jetzt nicht immer direkt Betrug unterstellen.
Ja.
Da macht ihr euch auch nicht glücklich.
Ja. Und der zweite Teil davon ist die Diskussion im Prüfungsteam. Ja, das ist immer wichtig, sich im Prüfungsteam abzustimmen, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Ich meine, ich habe es dann auch erlebt schon oft, dass es diese Kick-Off-Veranstaltungen ja mit dem ganzen Prüfungsteam gab, und dann gab es immer die schöne Folie Diskussion im Prüfungsteam zu Fraud-Sachverhalten. Mhm. Ja, dann war das große Schweigen im Walde, weil dann hat der Partner in die Runde geguckt und gesagt, und wer möchte was dazu beitragen? Es war irgendwie immer nicht so richtig zielführend. Ich glaube, auch da ist es einfach wichtig, wenn man vielleicht auch als verantwortlicher WP ein Störgefühl hat oder da vielleicht auch aus der Vergangenheit einfach Sachverhalte kennt, die dann ins Prüfungsteam zu kommunizieren und klar zu machen, wo vielleicht Faktoren sein könnten. Ja, und diese riesige Diskussion wird da wahrscheinlich eh nicht aufkommen, außer es hat jemand jetzt irgendwie was mitbekommen als Prüfungsassistent bei der Inventur oder so. Das könnte natürlich sein.
Mhm. Ja, oder irgendwie in einem Zeitungsartikel.
Oder so, ja, stimmt. Ja. Guter Punkt.
Da kann man schon mal reingucken.
Ja. Und dann ist es eigentlich ein normaler Prüfungsablauf. Wir müssen uns, indem wir ein Verständnis gewinnen vom Unternehmen, mit der Risikoidentifizierung und Risikobeurteilung beschäftigen. Und ja, müssen uns überlegen, wie können wir denn Risiken identifizieren? Normalerweise mache ich das, indem ich erstmal ein Verständnis vom Unternehmen gewinne, indem ich Prozesse im Wesentlichen aufnehme. Jetzt kann ich nicht irgendwie einen Fraud-Prozess aufnehmen. Das ist irgendwie nicht so der eine Prozess, aber die Befragung ist dann natürlich ein wesentliches Instrument. Und das heißt, ich muss mit denen erstmal reden, die irgendwie dafür verantwortlich sind, das Ganze zu überwachen, zu gestalten. Und das ist natürlich das Management, die Geschäftsführung, der Vorstand. Und da kann ich erstmal mich mit denen auseinandersetzen. Einerseits, wissen sie vielleicht von Betrugsvorfällen, die im Unternehmen stattgefunden haben? Hat jemand Klopapierrollen geklaut oder nicht? Und andererseits natürlich auch einfach damit, wie wird denn mit solchen Vorfällen umgegangen? Gibt es entsprechende Kontrollen? Gibt es Meldeprozesse? Ja, gibt es vielleicht eine Whistleblower-Hotline oder ähnliches?
Gibt es eine Kontrollinstanz oder Kontrollfunktion, genau. Kontrollgremium?
Genau. Gibt es eine interne Revision? Ja, das wird es jetzt im Mittelstand und in kleineren Unternehmen selten geben.
Ja.
Selbst bei großen Unternehmen vielleicht nicht ständig. Aber vielleicht gibt es zumindest irgendwie eine Person, die so eine Art interne Revision-Funktion erfüllt. Oder es gibt vielleicht einen Beirat ja manchmal, der dann so eine Mittelfunktion zwischen Aufsichtsrat und beratendes Gremium irgendwie ist. Mit denen kann man sich dann auf jeden Fall auch mal unterhalten und sollte man sich mal unterhalten.
Ja, genau. Und das fügt man dann quasi alles zusammen zu so einem Gesamtbild. Und ja, dann überlegt man sich, was heißt denn das überhaupt für mich und woher könnte einen potenziellen einen Anreiz, nämlich ein bisschen was weg oder irgendwie eine Sachverhalt resultieren, dass man überhaupt betrügt, weil man betrügt jetzt ja einfach nicht, weil man betrügen will. Ich glaube, so sind die wenigsten, sondern oft gibt es ja einen Grund dafür.
Ja.
Und da gibt es ein paar Faktoren, die der Standard dann auch auflistet. Das ist zum Beispiel der Klassiker, die Erwartungen dritten. Ich denke, das ist insbesondere im Zuge gegenüber den Gesellschaftern, wenn ich ein externes Management bin. Ich glaube, im Mittelstand ist nicht so relevant, aber gerade bei aktiennotierten Gesellschaften, die irgendwelche Prognosen rausgegeben haben und so weiter, dass das halt irgendwie eingehalten wird, da würde man tendenziell eher dazu neigen, vermutlich eine Rückstellung nicht zu bilanzieren oder zu passivieren, wenn es da die Option geben würde. Deswegen, da gibt es eben diese Erwartung von Dritten, die man berücksichtigen muss, ob da überhaupt was vorhanden ist oder nicht. Oder ob das, ich sag mal, der Geschäftsführer einer Gesellschaft ist, 100% Eigentümer, der sich selbst quasi das Geld ausschüttet. Ich glaube, der hat jetzt relativ wenig Motivation.
Ja. Eine Bank könnte das zum Beispiel auch sein, ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Einkaufsfinanzierung oder so habe und auch davon abhängig bin, einfach in einem großen Umfang, dann haben die mit Sicherheit auch irgendwie eine Erwartung an mich.
Ja. Auch so Covenants oder so, das könnte natürlich dann schon spannend sein. Wenn Verträge gekündigt werden, das wird dann natürlich doof. Ja. Da muss man immer so ein bisschen die Augen aufhalten. Daran seht ihr jetzt aber auch schon, das kann nicht der normale Assistent direkt im ersten Jahr beurteilen, sondern da muss man auch ein bisschen reinwachsen. Da muss man auch, wenn einem was auffällt, immer mal wieder seinem Prüfungsleiter Mitteilung geben oder seinem WP und der muss dann zum Gesamtbild zusammenfügen.
Genau. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, wenn wir gerade beim Thema Covenants sind, also vertragliche Bedingungen, zum Beispiel in Bankdarlehen, ja, wo dann irgendwie eine Eigenkapitalquote erfüllt sein muss oder ähnliches. Das könnt ihr natürlich sehen, wenn ihr Bankbestätigungen prüft. Manchmal steht es drin, gerade wenn ihr Darlehensverträge vielleicht dann auch neu einholt, ja, weil ein neues Darlehen aufgenommen wurde. Da kann man schon gut mal drauf achten, wenn man durchfliegt. Gibt es da irgendwelche Bedingungen, wo es heißt, folgende Eigenkapitalquote zum Beispiel muss erreicht werden. Und das fällt euch mit Sicherheit dann am ehesten auf, weil ihr die Verträge als allererstes lest, wenn ihr Kassebank prüft.
Genau, dann gibt es noch Risikomöglichkeiten, also woraus man das Risiko ableiten könnte, wäre dieses Thema Boni, was wir schon angesprochen haben, abhängig vom EBITDA, keine Ahnung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn es ein EBITDA ist, dann werden sie auch manchmal kreativ, was ist denn vor oder nach dem EBITDA, irgendwo Ausweis von irgendwelchen Finanzierungssachen, ich mache mal in Anführungszeichen. Da wird es dann schon sehr schnell witzig und sehr interessant. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also es ist nicht nur wirklich ergebniswirksame Buchung, sondern es können auch Ausweisthemen sein, die dafür Relevanz haben könnten. Und dann mache ich gerade noch den Punkt fertig. Das Kontrollumfeld, was vorhanden ist. Wir haben immer noch beim WP-Examen den Koso-Würfel gelernt. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein theoretisches Konstrukt? Ehrlicherweise wird es danach noch nie angewendet. Aber es hilft so ein bisschen, das ganze Thema IKS einzuordnen. Und wenn ich ein Kontrollumfeld habe, was einfach nicht wirksam sein kann per Definition, dann kann ich daraus auch keine Assurance in irgendeiner Art und Weise ableiten. Also ich sag mal, wenn man ein IKS beschrieben hat in einem Ordner, der total verstaubt im Keller steht und keiner weiß davon, dann bringt es nichts. Oder wenn der Mitarbeiter sagt, ah ja, da gibt es eine Kontrolle, aber ich habe Adminrechte und hier hat jeder Adminrechte, das interessiert hier keinen, dann macht das alles auch keinen Sinn.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. So ein bisschen auch das Gefühl, das man hat, wenn man mit den Leuten redet, wie sind die so drauf? Wie ernst nehmen die das? Oder ist das alles eine große Partyveranstaltung, wo keiner so richtig ernst nimmt? Ja, das ist mit Sicherheit auch was man da beachten kann. Bei den Boni ist natürlich auch eine Prüfungshandlung immer ganz wichtig, die man auch eher im Berufseinstieg durchführt. Cut-off, ja, Periodenabgrenzung, Umsatzerlöse. Da kann es natürlich schnell mal den Anreiz geben, dann einen Umsatz doch noch ins aktuelle Jahr zu buchen, wo es dann vielleicht auch mal verwirrend wird mit vielen Dokumenten und vielleicht auch bewusst euch viel hingeschmissen wird, viele Lieferscheine, viele Frachtpapiere, damit ihr es nicht ganz so super gleich nachvollziehen könnt. Also da natürlich immer aufpassen. Das ist natürlich ein großer Anreiz, da vielleicht auch mal was noch abzugrenzen.
Ich hatte auch mal einen Fall als junger Assistent. Da war es auch so. Und dann, da war ein Cut-off-Fehler. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein, das ist so offensichtlich. Und ich gesagt, ja, aber so, wir dachten, das ist eine gute Idee. Und er war auch klar, okay, das haben die jetzt nicht unabsichtlich gemacht, da muss man ein bisschen aufpassen. Denn erwartet man natürlich die Prüfungshandlung und so weiter und es hat natürlich riesen Kreise gedreht dann. Das heißt, wird zumindest berichtspflicht geführt dann am Ende des Tages. Aber da muss man schon ein bisschen aufpassen. Die erzählen auch einen die Story vom Pferd. Genau, haltet da einfach die Augen offen, lasst euch nicht ablenken. Erst abhaken, wenn man es wirklich verstanden hat.
Gut, jetzt kommen wir mal zum Dreieck, das das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, dem Fraud Triangle, dem berühmten, das man da irgendwie immer so ein bisschen hört. Und ich finde das fast, also es ist natürlich ein ziemlich theoretisches Konstrukt irgendwie, aber es fasst ganz gut zusammen, auf was man so achten kann. Und ja, die Faktoren, die wir jetzt genannt haben, werden nochmal so in einzelne Schlagworte gefasst. Das Erste, das ist wahrscheinlich das, was wir jetzt am detailliertesten schon besprochen haben, ist, gibt es irgendwie Anreiz oder Druck, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeitenden dolose Handlungen begehen? Das wäre zum Beispiel, wenn jetzt eben einerseits der Geschäftsführer, der Vorstand irgendwie aufgrund Finanzierungssituationen einen extremen Druck verspürt, noch Umsatzerlöse zu realisieren oder ähnliches. Aber es könnte natürlich genauso sein, wenn es die Buchhalterin, der Buchhalter, ja, durch den Vorgesetzten einfach ein sehr, sehr striktes Umfeld hat, ja, und da einfach klare Anreize und Druck ausgeübt wird, Dinge einfach dann doch nicht korrekt zu buchen. Und ja, wirtschaftliche Faktoren können da einfach das Ganze natürlich verstärken. Heißt, wenn das Unternehmen in einem sehr hohen Grad an Wettbewerb zu anderen Unternehmen steht, wenn eine Marktsättigung irgendwie erreicht ist und die Gewinnspannen einfach einbrechen, das kann natürlich alles Anreiz und Druck geben, doch nochmal Erlöse reinzubuchen ins Geschäftsjahr. Oder wenn natürlich Insolvenzgefährdung vorliegt, dann ist wahrscheinlich eine der höchsten Drucksituationen, wo es natürlich sehr, sehr gefährlich werden kann. Ja, und das ist natürlich mit operativen Verlusten einfach oft verknüpft, die dann verschleiert werden sollen.
Ja.
Das ist die eine Ecke des Dreiecks.
Ja, die andere Ecke des Dreiecks ist die Gelegenheit zum Begehen von dolosen Handlungen. Ich sag mal, wenn man sehr starres oder sehr starkes EKS hat, wird es natürlich deutlich schwieriger.
Ja.
Im Vergleich zu einem Unternehmen, wo ich gar kein EKS habe und ich quasi jegliche Gelegenheit nutzen kann und ich auch weiß, da guckt keiner drauf und ich kann machen, was ich will. Kennt man ja vielleicht früher, als man noch klein war oder jung war als Kind. Wenn man da die Möglichkeiten hat, vielleicht die Süßigkeiten noch aus dem Süßigkeiten-Schrank mitzunehmen, wenn die Eltern nicht so aufgepasst haben, dann hat sich die Gelegenheit ergeben, sie rauszunehmen.
Stimmt.
Genau, und so ist es auch vergleichbar. Also wenn die Eltern vorm Schrank stehen, auf die Finger klopfen, dann machst du es nicht. Wenn die Gelegenheit wenn aber da ist, dann ist die doch die Wahrscheinlichkeit
wenn,
einfach höher.
Wenn man dann noch Freunde zu Hause hatte, und dann ist der Druck auch gestiegen, natürlich die Süßigkeiten zur Verfügung zu stellen.
Und der Anreiz natürlich, ja. Wie gesagt, hat, ich will der beste Freund werden von
so
allen.
Ist so ist es. Ich will der Coolste sein im Kindergarten. Sehr schön. Ja, ich meine, die Gelegenheit, so eine dolose Handlung zu begehen, ich finde das immer ganz witzig, weil einerseits kann sowas begünstigt werden, je größer das Unternehmen ist und vielleicht auch, desto weniger der einzelne Mitarbeitende im Fokus steht. Ja. Andererseits, oft erlebt man es dann auch in kleinen Unternehmen, dass es dann irgendwie heißt, ja, da ist jetzt keine Gelegenheit, weil jeder steht so im Fokus und wird irgendwie beobachtet. Aber oft gibt's ja dann in kleineren Unternehmen gerade die Situation, dass keine Funktionstrennung gegeben ist. Es gibt irgendwie keine Freigabeverfahren oder ähnliches. Könnte auch natürlich dazu führen, dass es Gelegenheiten gibt, dolose Handlungen zu begehen. Ja, also es ist immer so eine sehr individuelle Einschätzung der jeweiligen Situation.
Ja. Oder gibt's den...
Den dritten?
Den dritten Punkt im Dreieck.
Damit das Dreieck auch komplett ist, ja.
Genau, und das ist die innere Rechtfertigung. Da habe ich mich tatsächlich immer beim WP-Examen gefragt, was soll denn das sein?
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, das kann eigentlich so zwei Typen sein. Der Geschäftsführer, der sagt, boah, jetzt einmal kurz das ist ja eine Periodenabgrenzung und dann kriege ich ein bisschen mehr und das tut ja dem Unternehmen gar nicht weh. Das ist so ein bisschen der Teil der inneren
Die Gesamtperiode des Jahrhunderts stimmt ja immer noch am Ende.
Genau, es geht immer auf die Gesamtperiode. Und die andere wäre so die Buchhalterin, die sagt, oh, die da oben verdienen so viel Geld und jetzt, wenn ich mir da mal 5.000 Euro abzack, das merkt ja auch keiner, das tut ja auch keinem weh.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein Teil, der ist natürlich super schwer zu beurteilen, weil das sind ja Charaktereigenschaften von Personen. Aber man kriegt trotzdem Feeling, wenn man mit denen die Prozessgespräche macht, wenn man auch diese Befragung macht, wie reagieren die da drauf? Man kann ja auch mal ein paar, in Anführungszeichen, saloppe Fragen stellen, wie die damit umgehen in solchen Sondersituationen. Da merkt man ja auch gleich, wie sind die Reaktionen. Oder sieht man schon, dass sie immer die Klopapierrollen mitnehmen im Rucksack, denn es ist vielleicht leichter, das mit Ja zu beantworten. Ja, das sind so die Themen, die innere Rechtfertigung.
Ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, ohne jetzt große Fälle in der Vergangenheit gehabt zu haben. Aber wenn es mal irgendwelche kleinen Sachen gibt, Thema Klopapierrollen, dass jemand wirklich in die Kasse gegriffen hat oder sowas, dann gefühlt ist dann diese Rechtfertigung, ich hab's doch verdient, ich arbeite mir doch hier den Rücken bucklig und so hoch ist mein Gehalt nicht und die Chefs da oben, die verdienen doch viel mehr. Das ist schon ein kräftiger Treiber, den man nicht unterschätzen darf, wenn es sowas gibt in einem Unternehmen.
Und wichtig ist, auch für euch, wenn ihr diese Gedanken macht, die Person braucht natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten, das überhaupt durchführen zu können. Also die brauchen alles zusammen, damit überhaupt so ein Fraudfall entstehen kann. Weil wenn jetzt, ich sag mal, der Mann im Empfang das denkt, der kommt halt nicht weiter, der lässt dann halt die Schranke unten im Zweifelsfall. Aber die Person, die vielleicht SAP All-User-Rechte hat, die kann wirklich alles machen.
Das stimmt, ja. Und so muss man das Fraud-Triangle auch verstehen. Es ist irgendwie eine Hilfsinstrument, um am Ende zu identifizieren und zu beurteilen, ja, wo gibt's denn hier wirklich die wesentlichen Risiken, auf die ich mich stützen muss und die ich dann auch adressieren muss.
Okay, Tobi.
Gut, jetzt gehen wir noch so ein bisschen auf die Reaktion ein, oder? Mhm. Der beurteilten Risiken. Also ich habe jetzt irgendwie ein Verständnis gewonnen, ich habe Risiken identifiziert, klassischerweise Umsatzabgrenzung zum Jahresende, ja, oder sowas, und bin irgendwie zum Urteil gekommen, ob das jetzt ein hohes oder ein niedriges Risiko ist. Aber ich habe offensichtlich jetzt irgendwie ein Risiko identifiziert, dann muss ich also auch Prüfungshandlung durchführen. Und es beginnt mal wieder sehr oberflächlich so ein bisschen, was man da machen kann. Aber es ist natürlich auch hier die kritische Grundhaltung betonen. Das schadet immer nicht. Und natürlich einfach in diesen Prüfungsgebieten, wo ich dann Risiken identifiziert habe, erfahrene Mitarbeiter einsetzen und die Mitarbeiter, die ich einsetze, einfach auch als jetzt Prüfungsleiter oder als Wirtschaftsprüfer einfach auch beaufsichtigen und natürlich einfach reviewen, was wurde denn hier getan. Das ist natürlich so eine Prüfungshandlung, die der Prüfungsstandard da nennt, um mein Prüfungsprogramm ja zu stärken an der Stelle. Dann gibt es eine Prüfungshandlung, die da ist dann beim Lernen auf dem WP über die Vorstellungskraft mit mir irgendwie durchgegangen, den Überraschungsmomente einbauen in meine Prüfungshandlung. Da stelle ich mir dann immer vor, dass der WP aus der Torte springt und plötzlich im Buchhaltungszimmer dasteht. Meint natürlich irgendwie, wenn ich bisher immer den Cut-Off irgendwie 10 Tage vor dem Stichtag gemacht habe, dann kann ich das ja auch mal ausweiten und vielleicht mir den ganzen Monat angucken oder einfach mal, ja, Prüfungshandlungen durchführen, die ich vielleicht auch die letzten Jahre nicht oder nicht so durchgeführt habe.
Ist eh ein gutes Zeichen, wenn der Mandant mal sagt, hey, warum wollen Sie denn die Stichprobe? Wir haben vorher immer andere gezogen. Ist auch mal gut, ja, wenn man den Mandanten jetzt wirklich nicht immer gleich, also ich sag mal so, wenn der schon die Prüfungsdokumente zur Verfügung stellt, bevor ich die Stichproben gezogen habe, dann habe ich ein Problem.
Ich hatte neulich die Situation, bei der Inventurbeobachtung war das tatsächlich, dass wir irgendwie auch die Stichproben dann vor Ort ausgewählt haben und da hat er irgendwie gesagt, sie wählen auch immer, also es war in dem Fall ein anderer VWP, aber das wusste ich, dass sie die Stichproben auswählen, weil das ist immer gleich. Ich dachte, gut, dann machen wir es dieses Jahr anders und haben nochmal neu ausgewählt. Fand er dann auch witzig. Aber klar, wenn der Mandant schon dir die Rechnung hinlegt, quasi bevor du kommst, ist das ein schlechtes Zeichen.
Genau. Genau. Dann kommt noch das Thema Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management. Also selbst wenn es ein funktionierendes IKS gibt, kann es natürlich sein, dass das Management das umgehen kann.
Ja.
Da muss man natürlich auch überlegen, kann ich da irgendwelche Prüfungshandlungen durchführen, um das zu identifizieren. Klassischerweise sind es eher IT-Prüfung, wenn es IT-basierte Kontrollen sind, wenn es manuell Kontrollen sind, gucke ich halt, haben wirklich beide unterzeichnet oder warum, also habe ich quasi die Vollständigkeit aller Änderungen und so weiter. Also da muss man im Einzelfall drauf schauen,
ja.
Aber man kann es definitiv auch ein bisschen kontrollieren und adjustieren.
Dann haben wir das ganze große Thema geschätzte Werte in der Rechnungslegung. Da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht.
Mhm.
Aber natürlich geschätzte Werte, das öffnet natürlich Tür und Tor, dass ich irgendwie zumindest mal Manipulation vornehmen kann und Dinge eben so auslegen kann, wie es mir hilft.
Mhm.
Ja, indem ich eben eine Rückstellung höher oder niedriger einschätze. Und da muss ich als BP einfach ein gutes Verständnis dafür entwickeln oder als Prüfender, wie denn jetzt die Werte zustande kommen und ob das jetzt extrem einseitig alles ausgelegt wird oder ob es einfach angemessen ist, wie dann zum Beispiel eine Rückstellung ermittelt wurde.
Ja, sehr wichtig und sehr guter Punkt. Und dann zu guter Letzt, wenn es bedeutsame Geschäftsvorfälle gibt, vor allem neue, gibt irgendwelche neuen Verträge oder sowas oder neue Partner, Stichwort Wirecard, die plötzlich aufpoppen und die sind wirklich sehr bedeutend, dann muss man das verstehen, woher das kommt und was der Hintergrund ist und dann sich überlegen, könnte es da gegebenenfalls irgendwelche Risiken geben und die dann auch adressieren durch Prüfungshandlungen, logischerweise.
Ja, und das sind so die Prüfungshandlungen, die der Prüfungsstandard da ganz grob mal nennt. Ihr merkt, das sind eher übergeordnete Kategorien.
Ja, es gibt aber ja auch die kann nicht man den einen Fraudfall.
Genau, zusammenbauen dann, um den eigenen Fraudfall zu adressieren sozusagen.
Potenziell.
Sehr schön. Okay, das war mal ein schneller Ritt durch die Welt der dolosen Handlungen und was da so die, die Faktoren sein können, die man so ein bisschen berücksichtigt. Genau, da wollten wir euch einfach einmal durchführen, ein bisschen drüber diskutieren.
Ja, 30 Minuten, Tobi.
30 Minuten haben wir drüber
geredet. Nach so einer langen Pause war es gut.
Wir hatten Redebedarf.
Also gut, ich muss zusammenfassen.
Du musst zusammenfassen.
Okay, dann habe ich eine Minute Zeit, oder?
Ja, los.
Also der WP ist nicht dafür verantwortlich, jeglichen Fraud aufzudecken, sondern die sind erstmal dafür verantwortlich, wesentliche Fehler zu identifizieren. Das Management ist dafür verantwortlich. Wenn wir aber allerdings irgendwelche solche Sachverhalte feststellen, müssen wir sie natürlich anschauen. Wir haben kennengelernt, was ist der Unterschied zwischen bewussten und unbewussten Fehlern. Das heißt, gerade bei den bewussten ist es eine Manipulation der Rechnungslegung oder irgendwelche Informationen oder ist es eine Vermögensschädigung ganz konkret. Und dann haben wir uns angeschaut, wie komme ich denn von einer Risikoidentifikation über die Beurteilung zur Reaktion? Und gerade bei der Risikobeurteilung haben wir uns detailliert unser allseits beliebtes Fraud Triangle genauer angeschaut. Das wirklich nochmal wichtig ist zu wiederholen. Einmal den Anreiz oder den Druck, den zu haben. Dann die Gelegenheit, dolose Handlungen einzugehen und auch die innere Rechtfertigung als drittes Element. Dieses Dreieck muss man sich dann immer vor Augen führen. Und zu guter Letzt sind wir dann einmal durch die Reaktion durchgegangen, die allgemeine Reaktion, dann wirklich spezifische Reaktion einerseits zum Beispiel durch einen Überraschungsmoment, was der Tobi gesagt hat, springen wir aus der Torte, sind es bei geschätzten Werten spezifische oder auch außer Kraft setzen von Kontrollen, das sind wir einmal quer durch. Aber was auch wichtig ist, es gibt kein Patentrezept für jeden Fraudfall, sondern man muss sich dann überlegen, wenn man ein potenzielles Risiko daraus hat, wie kann ich es adressieren und dann auch am Ende sich zu überlegen, habe ich es richtig adressiert und falls ich was festgestellt habe, übrigens, immer eine Kommunikationspflicht.
Absolut.
War schnell.
Das war super. Ich weiß nicht, ob es eine Minute war, aber fast.
Ist okay.
Sehr schön.
Gut. Dann hören wir uns wieder.
Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.